Der Titel von heute: Unsere Versprechen, sind sie etwas wert? Wie schnell ist die heutige Welt mit ihren abgegebenen Versprechungen? Abgesehen von der Politik, die Dinge versprechen und sowieso nicht halten. Aber was gelten diese Versprechen heute noch unterhalb oder innerhalb der Menschen, aus Menschlichkeit? Ich verspreche dies oder ich verspreche dir das und ich verspreche dir jenes. Und dann? Oh, sorry, ich habe mich versprochen. Ich habe es nicht so gemeint. Und dann habe ich eine Aussage einmal selbst gehört, wie jemand gesagt hat: Du hast es hoch und heilig versprochen. Hoch und heilig. All dies, alle Versprechen dieser Welt sind anscheinend nichts mehr wert. Ein Handschlag, wie es früher einmal war, wie ich ihn noch kenne aus meiner Zeit, hat heute leider keine Bedeutung mehr. Dabei besagt das BGB Folgendes. Gemäß Paragraph 125 Bürgerliches Gesetzbuch können Verträge sowohl mündlich als auch schriftlich oder in jeder anderen Form, beispielsweise durch nonverbale Kommunikation, abgeschlossen werden. Das heißt, auch ein mündlicher Vertrag ist wirksam und für beide Vertragsparteien verpflichtend. Eigentlich. Auf Google las ich darüber, wie verbindlich ist ein mündlicher Vertrag. Das Bürgerliche Gesetzbuch BGB sieht grundsätzlich vor, dass Verträge bis auf einige Ausnahmen auch mündlich geschlossen werden können und genauso rechtlich bindend sind wie schriftliche Verträge. Genau genommen ist der mündliche Vertrag sogar die Grundform. Ich persönlich habe in dieser Welt auch oftmals am eigenen Leib verspüren müssen, dass mündliche Versprechen einfach keinen Stellenwert mehr haben. Selbst Handschläge, die mir gegeben wurden, waren später nichts mehr wert. Man kann versuchen, es gerichtlich einzuklagen, aber auch dabei wird man durchaus kläglich scheitern, denn ohne eine letztendliche Unterschrift hat der Vertrag keinen Wert. Die Bibel, Gottes Wort, ist jedoch sehr klar und unmissverständlich darin, dass wer ein Versprechen gibt, er es halten muss oder er wird letztendlich zu einem Lügner identifiziert und verurteilt werden. Salomo teilt uns eine Warnung mit in Sprüche 20 und Vers 25. Er sagt: Es ist dem Menschen ein Fallstrick, unbedacht Gelübde oder besser Versprechen zu tun, Versprechungen zu geben und erst nach dem Geloben, nach den Versprechen zu überlegen. Wenn wir ein Versprechen abgeben oder abgegeben haben, sollte es für einen wahren Christen, wie wir es sind, die wir getauft sind, natürlich keinen Bruch geben. Niemals. Sofern es ein klares Versprechen war. Das ist die Voraussetzung. Manche assoziieren auch bereits eine einfache Aussage als ein hochgelobtes Versprechen. Aber man muss aufpassen. Wenn ich jemandem sage, mach dich um 8 Uhr bereit, ich komme um 8 Uhr, hol dich ab, und es kommt etwas dazwischen, und ich versuche denjenigen zu erreichen und erreiche ihn nicht. Das war kein Versprechen. Ich habe eine Ansage gemacht, dass ich komme. Da gibt es Unterschiede. Ein Versprechen ist dann ein Versprechen, wenn ich es versprochen habe. Nicht, dass ich mich versprochen habe. Da ist ein großer Unterschied. Ich denke, alle wissen das mittlerweile. Wir haben morgen eine Trauung. Kommen wir zum ersten Punkt, das Eheversprechen. Nicht, dass man sich versprochen hätte. Es heißt, ich verspreche dich zu meiner oder meinem angetrauten Mann oder Frau zu nehmen. Ich will dich lieben, achten und ehren alle Tage meines Lebens, in guten, nur in guten, nein, auch in schlechten Zeiten, in Gesundheit und Krankheit. Solange ich Lust darauf habe, bis der Tod uns scheidet. Und manche tun das, aber leider scheint es heute in dieser Welt nur noch eine Floskel zu sein, die einfach nur rausgeplappert wird, man es bestätigt, aber hat keinen Rechtsanspruch mehr. Weder per Gesetz, noch in der katholischen Kirche, noch in irgendeiner anderen Organisation. Es ist normal, dass man sich heute von seinem Partner trennt. Christus, der Gott des Alten Testaments, hat aber die Welt davor gewarnt, genau das eben nicht zu tun. Gehen wir gemeinsam zu Malachi 2. Malachi 2. Und beginnen wir mit Vers 13. Weiter tut ihr auch das, sagt Gott. Ihr bedeckt den Altar des Herrn mit Tränen und Weinen und Seufzen, weil er das Opfer nicht mehr ansehen, noch es ihm Wohlgefallen von euren Händen empfangen mag. Ihr aber sprecht, warum das? Weil der Herr Zeuge war zwischen dir und der Frau deiner Jugend, der du untreu geworden bist, obwohl sie doch deine Gefährtin und die Frau ist, mit der du einen Bund geschlossen hast. Einer, in dem noch ein Rest von Geist war, hat das nicht getan. Was sucht dieser eine? Nachkommenschaft von Gott? Darum, so seht euch vor in eurem Geist und werde keiner treulos der Frau seiner Jugend. Wer ihr aber Gram ist und sie verstößt, spricht der Herr, der Gott Israels, der bedeckt mit Frevel sein Kleid, seine Schande, spricht der Herr Zebaoth. Darum, so seht euch vor in eurem Geist und brecht nicht die Treue, brecht nicht euer Versprechen. Ein Versprechen zu geben bedeutet, wir müssen diesem auch treu bleiben. Komme, was wolle. Es gibt nur ganz, 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 ganz wenige Gründe, sich trennen zu können. Ganz, ganz wenige. Aber die werde ich nicht als Beispiel nehmen. Gehen wir auch ins Neue Testament, Matthäus 19. Matthäus 19, und die Verse 1 bis 9. Und es begab sich, als Jesus diese Rede vollendet hatte, machte er sich auf aus Galiläa und kam in das Gebiet von Judäa, jenseits des Jordans, und eine große Menge folgte ihm und heilte sie dort, wie auch Herr Schell schon in seiner Kurzpredigt gesagt hat, dass Christus vieles Gutes getan hat. Da traten die Pharisäer zu ihm, versuchten ihn und sprachen, ist erlaubt, dass sich ein Mann aus irgendeinem Grund von seiner Frau scheidet. Aus irgendeinem Grund. Er aber antwortete und sprach, Habt ihr nicht gelesen, dass der Schöpfer sie am Anfang schuf als Mann und Frau und sprach, darum wird ein Mann Vater und Mutter verlassen und an seiner Frau hängen und die zwei werden ein Fleisch sein? So sind sie nun nicht mehr zwei, sondern ein Fleisch, eine Gesinnung. Was nun Gott zusammengefügt hat, das soll der Mensch nicht scheiden. Soll er nicht voneinander trennen. Sie sprachen zu ihm, warum hat dann Mose geboten, sagen wir, geboten, ihr einen Scheidebrief zu geben und sich von ihr zu scheiden? Und er sprach zu ihnen, Mose hat euch erlaubt, nicht geboten. Er hat es euch erlaubt, euch zu scheiden, von euren Frauen, eures Herzens Härte wegen. Das ist das Problem. Nicht nur, wenn es im Kopf ist, sondern wenn es am Herzen liegt. Dann ist es ein großes Problem, weil das Herz hart geworden ist. Von Anfang an aber ist so nicht gewesen. Ich aber sage euch, wer sich von seiner Frau scheidet, es sei denn wegen Unzucht und heiratet eine andere, der bricht die Ehe. Weil er gebunden ist. Nach wie vor. Wenn eine gläubige Frau, angenommen, sich von seinem gläubigen Mann trennt, aus anderen Gründen, und sie wird die Kirche verlassen, ist er frei, aber sie nicht. Wenn sie dann wieder heiratet, bricht sie die Ehe. Das muss man sich bewusst sein. Man muss sich bewusst sein, wenn man etwas verspricht, ob man es überhaupt verspricht. Matthäus 5. Schauen wir Matthäus 5 und die Verse 31 bis 32. Ich aber sage euch, wer sich von seiner Frau scheidet, es sei denn wegen Unzucht, der macht, dass sie die Ehe bricht. Und wer eine Geschiedene heiratet, der bricht die Ehe. Also hier ist es jetzt der Mann. Und es heißt, Mose hat euch erlaubt. Er hat es erlaubt. Unter bestimmten Voraussetzungen. Er hat es nicht geboten. Das ist der Unterschied. Sich zu scheiden wegen des Herzens Härte und nicht wegen der Liebe. In unserer Broschüre, die Schlüssel zur glücklichen Ehe und Familie, lesen wir Folgendes. Mit der Überschrift Scheidung, eine Lösung, Fragezeichen. Zuerst müssen wir uns verinnerlichen, dass unsere Ehe Erfolg haben soll oder sogar besser muss. Es ist eine Verpflichtung, weil wir ein Versprechen gegenüber Gott gegeben haben und der Frau. Gott hasst die Scheidung. Malachi 2,16 haben wir gerade gelesen. Paare, die ernsthaften Schwierigkeiten gegenüberstehen und die Scheidung als deren bequeme Lösung ansehen, mögen einen folgenschweren, gar verhängnisvollen Fehler begehen. Gott schuf die Ehe mit der Absicht, dass sie gedeihe und bestehe. Auch hier haben wir Matthäus 19, Vers 4 bis 6. Zwei wahrhaft bekehrte Christen, solange beide während ihrer Ehe bekehrt bleiben, dürfen sich niemals scheiden und später jemand anderen heiraten. Ihre Ehe wurde von Gott auf Lebenszeit geschlossen. Schauen wir auch 1. Korinther 7. Auch das wird darin zitiert. 1. Korinther 7. Und die Verse 10 und 11. Paulus sagte, den Verheirateten aber gebiete ich, nein, nicht ich, sondern der Herr, dass die Frau sich nicht von ihrem Manne scheiden lassen soll, hat sie sich aber scheiden lassen, soll sie ohne Ehe bleiben. oder sich mit ihrem Mann versöhnen. Und dass der Mann seine Frau nicht fortschicken soll, wenn sie zurückkommt. Auch Römer 7. Römer 7 und die Verse 1 bis 3. Wisst ihr nicht, Brüder und Schwestern, denn ich rede mit denen, die das Gesetz kennen. Und wir alle kennen das Gesetz. Dass das Gesetz nur herrscht über den Menschen, solange er lebt. Denn eine Ehefrau ist an ihren Ehemann gebunden durch das Gesetz, solange der Mann lebt. Wenn aber der Mann stirbt, so ist sie frei vom Gesetz, das sie an den Mann bindet. Wenn sie nun bei einem anderen Mann ist, solange ihr Mann lebt, wird sie eine Ehebrecherin genannt. Wenn aber ihr Mann stirbt, ist sie frei vom Gesetz, sodass sie keine Ehebrecherin ist, wenn sie bei einem anderen Mann ist. Ganz klare Worte. Ein Gebot, ein Gesetz Gottes. Lukas 16. Lukas 16 und Vers 18. Wer sich scheidet von seiner Frau und heiratet eine andere, der bricht die Ehe. Und wer die von ihrem Mann Geschiedene heiratet, der bricht auch die Ehe. Es ist eine Sünde. Wir alle, die sich in einer Ehe befinden, haben darauf zu achten, dass sie der Institution der Ehe gerecht werden müssen. Wir müssen. Es gibt nur ganz, ganz, wirklich sehr, sehr wenige gerechtfertigte Gründe, sich scheiden zu lassen. Aber sie sollten das niemals auf die eigene Faust entscheiden, sondern immer mit der Predigerschaft darüber reden. Und schon gar nicht wegen des Herzens Härte. Denn das ist oftmals das Problem in dieser Welt. So ein Schnellschuss der Entscheidung wird garantiert nach hinten losgehen. Und das wird nicht nur ein Schiffsbruch. Wie Herr Schell schon in seiner Predigt genannt hatte, die Erde, die Ernte unserer Entscheidung. Die Institution der Ehe ist in der heutigen Welt nur noch ein lästiger Prozess. Da eine Scheidung dann nur noch ein Kapital zerschlagen sein wird. Und eine Trennung in wilder Ehe mit einem Fingerschnipp gelöst ist. Viele haben es vorgemacht und die Welt macht es nach. Deswegen ist die Ehe oder die Institution der Ehe so zerrüttet und einfach nichts mehr wert. Dabei ist es außerordentlich wichtig, auch sich selbst dabei zu prüfen, bevor man heiratet und während der Ehe hat man sich selbst zu prüfen. Jakobus sagt, denn wir verfehlen uns alle mannigfaltig. Wir machen alle Fehler, immer und immer wieder. Und es wird auch nicht aufhören, solange Satan diese Welt beherrscht. Und dessen müssen wir uns bewusst sein. Wenn Probleme bestehen, und Probleme sind immer da, eine Ehe ist Arbeit, meine Frau sagt immer, die Ehe ist Arbeit, Arbeit, Arbeit. Müde, müde, müde. Niemand sagt, dass es einfach wird. Viele wollen verheiratet sein. Oftmals klappt es vielleicht nicht. Für den einen ist es gut, für den anderen vielleicht nicht. Wir alle machen Fehler. Und in der Welt Satans in Frieden zu leben, ist es oftmals äußerst schwer. Sehr schwer. Auch weil seine Anschläge von Jahr zu Jahr immer heftiger werden. Denken wir daran. Ich denke, viele werden Probleme haben zurzeit. Wir haben nur noch 1,5 Monate Zeit bis zum Labüttenfest. Boring. Gut. Dennoch dürfen wir unser Versprechen und unseren Versprechungen nicht entrinnen. Wir haben das zu halten, was wir versprochen haben. Wir lesen weiter in unserer Broschüre, die Schlüssel zur glücklichen Ehe und Familie. Was bedeutet es für den Mann, sein Leben für seine Frau zu opfern? Das Leben für seine Frau zu geben, meine Frau hört sehr gut zu gerade, ebenso wie Christus sein Leben für seine Gemeinde gab, bedeutet so viel mehr, als nur dazu bereit zu sein, zu sterben, wenn es notwendig ist. Sein Leben zu geben, wie es Christus tat, ist eine Lebensaufgabe. Jesus Christus hat sein unsterbliches und ewiges Leben als Gottwesen für ein Leben als Mensch hingegeben damals. Er kam auf die Erde als Mensch oder wurde als Mensch geboren, aber er hat sein Gottwesen damals aufgegeben. Er lebte über 30 Jahre als Mensch. Eine einzige von ihm begangene Sünde hätte alles enden lassen für die Menschheit, für die Vergebung der Sünden. Ein einziger Fehler. Er gab sein Leben für uns, im wahrsten Sinne des Wortes. In diesem Sinne muss der Mann sein Leben für seine Frau geben. Dies ist ein lebenslanger Prozess. Wenn ein Mann Herr über seine Frau sein will, muss er ihr Diener sein. Sie haben es gesehen. Vergleich Matthäus 20, Vers 25 bis 28. Aber jetzt kommen meine Worte. Jetzt habe ich auch noch was zu sagen dazu. Das bedeutet, hilfsbereit zu sein und sie zu unterstützen und nicht ihr Butler zu sein. Das ist der Unterschied. Das heißt nicht, dass die Frau über den Mann herrschen soll und ihm zu sagen hat, was sie zu tun hat. Er kann hilfsbereit sein und sollte hilfsbereit sein, wenn sie die Hilfe benötigt. Und er sollte das auch dann gerne tun. Christus sagte, dass er zu dienen gekommen ist. Schauen wir, auch Christus ist zu dienen gekommen. Hat er sich zum Butler gemacht? Nein. Auch seine Jünger lehrte er zu dienen, wenn sie groß sein wollten. Lesen wir Markus 10. Markus 10 und wir beginnen mit Vers 42. Da rief Jesus sie zu sich und sprach zu ihnen: Ihr wisst, die als Herrscher gelten, halten ihre Völker nieder und ihre Mächtigen tun ihnen Gewalt an. Assoziieren wir das zu einer Ehe. Tyrannei, Herrschsucht, immer Krieg, ist nicht gut. Aber so ist es unter euch ja nicht, sondern wer groß sein will unter euch, der soll euer Diener sein. Und wer unter euch der Erste sein will, der soll aller Knecht sein. Vers 45. Denn auch der Menschensohn ist nicht gekommen, dass er sich dienen lasse, sondern dass er diene und sein Leben gebe als Lösegeld für viele. Er ist gekommen, um den Menschen zu helfen, weil sie die Hilfe benötigten. Kranke zu heilen. Viele wollten das nicht, wir haben es vorhin in der Kurzpredigt gehört. Er stand vor Jerusalem und hat geweint. Manchmal konnte er gar nichts tun, weil sie sehr ungläubig waren, weil sie nicht daran glaubten. Aber es war auch ein Versprechen von ihm, dass er das tun wird. Und er hat es getan. Ohne jeglichen Fehler. Und dann lesen wir weiter in unserer Broschüre, die Rolle der Ehefrau. Darauf habe ich mich gefreut. Nein. Wenn es einen Bereich in der Rolle des Mannes gibt, der für den Verfall der Ehe verantwortlich sein könnte, dann ist es der Mangel am Ausdruck der Liebe gegenüber seiner Frau. Und wenn es einen Bereich in der Rolle der Frau gibt, der für den Niedergang des Ehebundes verantwortlich sein könnte, dann ist es oftmals die mangelnde Bereitschaft, sich ihrem Mann unterzuordnen. Das ist dann ein Problem. Schauen wir uns Kolosser 3 an. Kolosser 3, und die Verse 18 und 19. Ihr Frauen, ordnet euch euren Männern unter, wie es sich gebührt, in den Herrn. Und ihr Männer, liebt eure Frauen und seid nicht bitter gegen sie. Wenn es heißt, ihr Frauen, ordnet euch euren Männern unter, wie es sich gebührt, in den Herrn, dann bedeutet das so, wie man sich dem Herrn unterordnet, sollte man sich auch seinem Mann unterordnen. Und Christus war mit Sicherheit kein Tyrann, sondern begegnete mit Liebe. Epheser 5. Epheser 5. Es ist nicht immer leicht in einer Ehe, denn Satan schläft ja auch nicht und Satan will diese Ehe zerstören. Er will sie kaputt machen. Und wenn er es geschafft hat, sie kaputt zu machen, hat das Ehepaar wiederum ein Problem, weil sie haben es nicht geschafft zu überwinden. Epheser 5, die Verse 21 bis 27. Ordnet euch einander unter in der Frucht oder in der Furcht Christi. Das heißt, beide, das heißt respektvoll miteinander umzugehen. Ihr Frauen, ordnet euch euren Männern unter wie dem Herrn. Denn der Mann ist das Haupt der Frau, wie auch Christus das Haupt der Gemeinde ist. Aber wie ich bereits schon sage, die mangelnde Bereitschaft, sich unterzuordnen, macht die Ehe kaputt. Er hat sie als seinen Leib gerettet. Vers 24. Aber wie nun die Gemeinde sich Christus unterordnet, so sollen sich auch die Frauen ihren Männern unterordnen in allen Dingen. Ihr Männer, liebt eure Frauen, wie auch Christus die Gemeinde geliebt hat und hat sich selbst für sie dahingegeben, um sie zu heiligen. Er hat sie gereinigt durch das Wasserbad im Wort, durch unsere Taufe, damit er für sich die Gemeinde herrlich bereitete, die keinen Flecken oder Runzel oder etwas dergleichen habe, sondern sie heilig und untadelig sei bei der Wiederkunft Christi. Epheser 4. Epheser 4, Vers 25. Darum legt die Lüge ab, wer sein Versprechen bricht, der ist ein Lügner. Legt die Lüge ab und redet die Wahrheit an jeder mit seinem Nächsten, weil wir untereinander Glieder sind. Dazu kommen wir auch noch. Wir sind untereinander Glieder. Zürnt ihr, so sündigt nicht. Lasst die Sonne nicht über euren Zorn untergehen und gebt nicht Raum dem Teufel. Wer gestohlen hat, der stehle nicht mehr, sondern arbeite und schaffe mit seinen eigenen Händen das nötige Gut, damit er den Bedürftigen gegeben abgeben kann. Lasst kein faules Geschwätz in eurem Mund gehen, sondern redet, was gut ist, was erbaut und was notwendig ist, damit es Gnade bringe denen, die es hören, und betrübt nicht den Heiligen Geist Gottes, indem ihr versiegelt seid für den Tag der Erlösung. Alle Bitterkeit und Grimm, Zorn, Geschrei, Lästerung sei fern von euch, samt aller Bosheit. Seid aber untereinander freundlich und herzlich und vergebt einer dem anderen, wie auch Gott euch vergeben hat. Auch wir müssen unseren Fehlern gegenüber unseren Partnern vergeben. Wenn wir nicht vergeben, wird uns auch Gott nicht vergeben. Und das große Problem dahinter ist dann die Bitter- oder Halsstarrigkeit, die wir in unserem Herzen aufgenommen haben. Hier fängt es an, aber irgendwann geht es hier rein. Wenn wir dagegen nichts tun, wird diese Verbitterung in uns weiter wachsen. Wie eine Krebszelle, die dann letztendlich den Körper vernichtet und somit der Zugang zu unserem ewigen Leben vernichtet. Schauen wir uns 1. Korinther 13 an. Jeder kennt es. Jeder kennt es. Das Hohelied der Liebe. Wenn ich mit Menschen, 1. Korinther 13, Vers 1, wenn ich mit Menschen und mit Engelszungen redete und hätte der Liebe nicht, so wäre ich ein tönendes Erz oder eine klingende Schelle. Und wenn ich prophetisch reden könnte und wüsste alle Geheimnisse und alle Erkenntnisse und hätte den Glauben, sodass ich Berge versetzen könnte und hätte die Liebe nicht, so wäre ich nichts. Und wenn ich alle meine Habe den Armen gäbe und meinen Leib dahin gäbe, mich zu rühmen und hätte der Liebe nicht, so wäre mir es nichts nütze. Die Liebe ist langmütig und freundlich. Die Liebe eifert nicht, sie treibt nicht Mutwillen. Die Liebe bläht nicht auf, sie verhält sich nicht ungehörig, sie sucht nicht das Ihre, sie lässt sich nicht erbittern, sie errechnet das Böse nicht zu, und es kommt immer darauf an, wie das Böse ist und wie stark das Böse kommt. Man muss aufpassen, man muss nicht immer alles hinnehmen. Sie freut sich nicht über die Ungerechtigkeit. Sie freut sich aber an der Wahrheit. Sie erträgt alles, sie glaubt alles, sie hofft alles und sie duldet alles. Die Liebe höret immer auf. Die Liebe höret nimmer auf. Entschuldigung. Wodurch das prophetische Reden aufhören wird und das Zungenreden aufhören wird und die Erkenntnis aufhören wird. Denn unser Wissen ist Stückwerk. Und unser prophetisches Reden ist Stückwerk. Wenn aber kommen wird das Vollkommene, so wird das Stückwerk aufhören. Schauen wir auch Prediger 5. Prediger 5 und die Verse 1 bis 6. Salomo sagt, sei nicht schnell mit deinem Munde und lass dein Herz nicht eilen, etwas zu reden vor Gott. Denn Gott ist im Himmel und du auf Erden. Darum lass deiner Worte wenig sein. Denn wo viel Mühe ist, da kommen Träume. Und wo viel Worte sind, da hört man den Toren. Wenn du ein Gelübde tust, wenn du etwas versprichst, so zögere nicht, es zu halten, denn er hat kein Gefallen an den Toren. Was du gelobst, was du versprichst, das halte. Aber, Vers 4, es ist besser, du versprichst nichts, als dass du nicht hältst, was du gelobst oder was du versprochen hast. Lass nicht zu, dass dein Mund dich in Schuld bringe, schauen wir. Die Schuld, das ist dann die Sünde, dann ist man ein Lügner und hat sich vergangen an seinem Wort, an Christus und an Gott und spricht vor dem Herrn nicht, oh, es war ein Versehen. Gott könnte zürnen über deine Worte und verderben das Werk deiner Hände. Wo viel Träume sind, da ist Eitelkeit und viel Gerede. Darum fürchte Gott. Wenn du Gott ein Versprechen gibst, so zögere nicht, es zu halten, denn er hat kein Gefallen am Toren. Schauen wir auf Psalm 50. Psalm 50. Ein Psalm Asafs und Vers 14. Opfere Gott Dank und erfülle dem Höchsten deine Gelübde, deine Versprechen. Aber so wie wir unserer physischen Ehe als Frau und Mann unser Gelübde gegeben haben und äußern müssen, so sind wir auch unserer künftigen geistlichen Ehe jetzt und heute, die wir doch alle getauft sind, eine Verpflichtung oder ein Versprechen eingegangen. Denken wir an unsere Taufe. Die Frage: Hast du Jesus Christus als deinen persönlichen Erlöser anerkannt und angenommen? Und glaubst du, dass das Opfer Jesu Christi erforderlich, aber auch ausreichend ist, um die Strafe für deine Sünden, den ewigen Tod, zu bezahlen? Alle, die getauft worden sind, haben das mit Ja beantwortet. Wenn wir das mit Ja beantwortet haben, haben wir dadurch ein Versprechen an Gott und Jesus Christus abgegeben, ihnen anzugehören und für immer treu zu sein bis zu unserem fleischlichen Tod, egal was kommt. Haben wir das versprochen, dann gibt es auch kein Zurück in diese verdorbene, schlechte Welt. Wir gehören Christus. Wir gehören uns nicht selbst. Wir gehören Christus. Wir haben unser Leben Christus gegeben. Und er hat uns mit seinem Blut, mit seinem Tod, mit seiner Marterung erkauft. Teuer erkauft. Und Christus sagt uns: Geht heraus aus dieser Welt. Geht heraus und habt keinen Anteil an ihren Sünden. Schauen wir Offenbarung 18 und Vers 4. Offenbarung 18 und Vers 4. Und ich hörte eine andere Stimme vom Himmel, die sprach: Geht hinaus aus ihr, mein Volk, dass ihr nicht teilhabt an ihren Sünden, und hinaus aus ihren Plagen, damit ihr sie nicht empfangt, die Plagen. Denn ihre Sünden reichen bis an den Himmel und Gott gedachte ihre Frevel. Gott wird alles bestrafen, was mit Sünde zu tun hat. Schauen wir auch Epheser 5. Epheser 5, und die Verse 8 bis 14. Er sagt: Denn ihr wart früher Finsternis. Früher waren wir in der Welt. Früher haben wir gleich getan. Nun aber seid ihr Licht des Herrn, wandelt als Kinder des Lichts. Die Frucht des Lichts ist lauter Güte und Gerechtigkeit und Wahrheit. Prüft, was dem Herrn wohl gefällig ist. Schauen wir, diesen Satz hat so viel mehr zu sagen, als man denkt. Prüft, was dem Herrn wohlgefällig ist. Prüfen Sie sich selbst. Prüfen Sie Ihr Verhalten, wie Sie mit anderen Menschen umgehen. Ob es Gott wohlgefällig ist. Und da gibt es nicht einen einzigen Widerspruch dagegen. Wir müssen uns selbst prüfen. Wir können nicht sagen: Oh, guck mal, was du wieder gemacht hast. Nein. Schau in deinen Spiegel. Schau zu, was du tust. Prüft, was dem Herrn wohlgefällig ist. Und hab nicht Gemeinschaft mit den unfruchtbaren Werken der Finsternis. Deckt sie vielmehr auf. Denn was von ihnen heimlich getan wird, davon auch nur zu reden, ist schändlich. Das alles aber wird offenbar, wenn es vom Licht aufgedeckt wird. Denn alles, was offenbar wird, das ist Licht. Darum heißt es, wach auf, der du schläfst, und steh auf von den Toten, so wird dich Christus erleuchten. Wach auf. Wir lesen weiter in unserer Broschüre über eine glückliche Ehe und Familie. Unsere physische christliche Hochzeit lässt bereits ahnen, welch herrliche und ewige Hochzeit zwischen Jesus Christus, dem Bräutigam, und uns, seiner Kirche und Braut, bevorsteht. Wir sind durch unsere Taufe ein Versprechen eingegangen. Wir sind verlobt. Wir haben ein Eheversprechen gegeben, auch mit Christus. Schauen wir Epheser 5, Vers 30. Epheser 5, Vers 30. Denn wir sind Glieder seines Leibes, darum wird ein Mann Vater und Mutter verlassen und an seiner Frau hängen, und die zwei werden ein Fleisch sein. Dieses Geheimnis ist groß. Ich deute es aber auf Christus und die Gemeinde, darum auch ihr, ein jeder liebe seine Frau wie sich selbst, die Frau aber habe Ehrfurcht vor dem Mann. Paulus hat die eheliche Institution auch auf die geistige Beziehung zu Jesus Christus übertragen. Der in Matthäus 25, Vers 1 als der Bräutigam identifiziert ist. Welch prächtige Zukunft liegt doch vor uns. Bemühen wir uns, um die Schaffung und Erhaltung glücklicher Ehen und freuen wir uns auf die baldige Erfüllung unserer Bestimmung, nämlich die Hochzeit mit unserem Herrn und Erlöser Jesus Christus bei seiner Rückkehr. Wenn wir heute glauben, haben wir jetzt gerade wieder vor kurzem erlebt, eine Auszeit vor Gott zu nehmen, um wieder in die Welt hinauszugehen, weil es da draußen ja so schön ist, dann scheiden wir uns selbst vom Leib Christi ab. Wir tun das selbst. Da können Sie noch so viele Sabbat halten, wie Sie wollen, eigenes Bibelstudium machen, wie Sie wollen. Sie können sich dann auch eine Ersatzkirche suchen. Sie sind weg. Und wenn ich sage weg, dann ist es weg. Abgeschnitten von Jesus Christus. Es heißt, wenn jemand überwunden ist, dessen Knecht ist er geworden. Wenn wir wieder in die Welt gehen, um Anteil zu haben, dann sind wir von der Sünde Satans überwunden. Schauen wir auch 2. Petrus. Es ist manchmal ein Trauerspiel. Und es ist ein ewiger Kampf. Es ist ein lebenslanger Prozess. 2. Petrus, Kapitel 2, und die Verse 20 bis 22. Denn wenn sie durch die Erkenntnis des Herrn und Heilands Jesus Christus entflohen sind, dem Schmutz der Welt, wenn wir rausgegangen sind, werden aber wiederum in diesen verstrickt und von ihm überwunden, dann ist es mit ihnen am Ende ärger geworden als am Anfang. Denn es wäre besser für sie gewesen, wenn sie den Weg der Gerechtigkeit nicht erkannt hätten, als dass sie ihn kennen und sich abkehren von dem heiligen Gebot, das ihnen gegeben ist. Es ist ihnen widerfahren, das wahre Sprichwort, der Hund frisst wieder, was er ausgespien hat, und die Sau wälzt sich nach der Schwemme wieder im Kot. Die Wahrheit zu erkennen und wieder sich wieder zu entfliehen, um die Welt wieder hineinzugehen, wird harte Strafe vor sich bringen. Und die wird härter werden, als für denjenigen, der von der Wahrheit noch nichts erkannt hat. Dem müssen wir uns bewusst sein. Galater 6, Vers 7 besagt, irret euch nicht. Irret euch nicht, Gott lässt sich nicht spotten. Das ist kein Spiel. Denn was der Mensch sät, das wird er ernten. Wenn der Mensch Wind sät, wird er Sturm ernten. Schauen wir auch 1. Korinther 12. Ich habe es eigentlich schon oft genug vorgelesen. Wir kennen es alle, aber ich mag diese Stelle sehr, weil sie genau das zeigt, was durch unsere Taufe geschehen ist. Und wir lesen 1. Korinther 12. Wir beginnen mit Vers 1 und gehen bis zu Vers 27. Denn wie der Leib einer ist, ob das die Ehefrau und der Ehemann ist oder wir mit Jesus Christus, und hat doch viele Glieder, alle Glieder des Leibes aber, obwohl sie viele sind, doch ein Leib sind, so auch Christus. Denn wir sind durch einen Geist alle zu einem Leib getauft. Wir seien Juden oder Griechen, Sklaven oder Freie und sind alle mit einem Geist getränkt. Denn auch der Leib ist nicht ein Glied, sondern viele. Der Leib Christi ist nicht ein Glied, sondern viele, wir alle. Wenn nun der Fuß spräche, ich bin keine Hand, darum gehöre ich nicht zum Leib, gehört er deshalb etwa nicht zum Leib? Und wenn das Ohr spräche, ich bin kein Auge, darum gehöre ich nicht zum Leib, gehört es deshalb etwa nicht zum Leib? Wenn der ganze Leib Auge wäre, ein Auge, wo bliebe das Gehör? Wenn er ganz Gehör wäre, wo bliebe der Geruch? Nun aber hat Gott die Glieder eingesetzt, an jedes von ihnen im Leib, so wie er gewollt hat. Wenn aber alle Glieder ein Glied wären, wo bliebe der Leib? Nun aber sind es viele Glieder, aber der Leib ist einer. Das Auge kann nicht sagen zu der Hand, ich brauche dich nicht, oder wiederum das Haupt zu den Füßen, ich brauche euch nicht. Vielmehr sind die Glieder des Leibes, die uns schwächer erscheinen, die nötigsten und die uns weniger ehrbar erscheinen. Die umkleiden wir mit besonderer Ehre und die wenig ansehnlich sind, haben bei uns besonderes Ansehen. Denn was an uns ansehnlich ist, bedarf es nicht. Aber Gott hat den Leib zusammengefügt und dem geringeren Glied höhere Ehre gegeben, auf dass im Leib keine Spaltung sei. Wir sind alles eins. Wir sind alle in einer Gesinnung. Sondern die Glieder einträchtig füreinander sorgen. Und wenn ein Glied leidet, so leiden alle Glieder mit. Und wenn ein Glied geehrt wird, so freuen sich alle Glieder mit. Ihr aber seid der Leib Christi. Und jeder Einzelne ein Glied. Wenn wir also glauben, herausgehen zu können und sagen, such mir mal eine Ersatzkirche, weil mir dies und das nicht passt, oder das gefällt mich, oder das gefällt mir nicht, und der gefällt mir nicht, auch was der sagt, mit dem bin ich schon gar nicht einverstanden, dann ist man weg. Dann hat man sich abgeschnitten von dem Weinstock. Wenn wir dieses Versprechen gegeben haben bei unserer Taufe, haben wir es gefälligst einzuhalten. Gott hält doch auch seine Versprechen und kommt nicht einmal hier, ja, ich habe es nicht so gemeint. Jesaja 46. Jesaja 46. Was wäre, wenn Gott sagen würde, oh, nee, hab's mir anders überlegt. Ich komme morgen wieder oder gar nicht mehr. Jesaja 46, die Verse 8 bis 13. Gedenkt doch daran und seid fest, ihr Abtrünnigen, nehmt zu Herzen. Gedenkt des Vorigen von alters her, denn ich bin Gott und sonst keiner, ein Gott, dem nichts gleicht, der ich zuvor verkündige, was hernach kommen soll und vor Zeiten, was noch nicht geschehen ist, was bislang noch nicht geschehen ist und der ich sage, was ich beschlossen habe, geschieht. Und alles, was ich mir vorgenommen habe, das tue ich. Ich rufe einen Adler vom Osten her, aus fernem Lande, den Mann, der meinen Ratschluss ausführe. Wie ich es gesagt habe, so lasse ich es kommen. Was ich geplant habe, das tue ich auch. Hört mir zu, ihr trotzigen Herzen, die ihr ferne seid von der Gerechtigkeit. Ich habe meine Gerechtigkeit nahegebracht. Sie ist nicht ferne und mein Heil säumt nicht. Ich will zu Zion das Heil geben für Israel, meine Zier. Schauen wir auch Jesaja 48. Beginnen wir mit Vers 12. Höre mir zu, Jakob, und du Israel, und wir sind geistliche Israeliten. Wir gehören dazu, den ich berufen habe. Ich bin's, ich bin der Erste und auch der Letzte, so wie er es in Offenbarung gesagt hat. Ich bin das A und O, das Alpha und das Omega, der Anfang und das Ende. Meine Hand hat die Erde gegründet und meine Rechte hat den Himmel ausgespannt. Ich rufe und alles steht da. Versammelt euch alle und hört. Wer ist unter ihnen, der es verkündigt hat? Er den Herr liebt, wird seinen Willen an Babel beweisen und seinen Arm an den Chaldäern. Ich, ja, ich habe es gesagt, ich habe ihn gerufen, ich habe ihn auch kommen lassen und sein Weg soll ihm gelingen. Redet herzu zu mir und hört dies. Ich habe von Anfang an nicht im Verborgenen geredet, von der Zeit an, da es geschieht, bin ich auf dem Plan. Und nun sendet mich Gott und sein Geist. So spricht der Herr, dein Erlöser, der ist der Heilige Israels. Ich bin der Herr, dein Gott, der dich lehrt, was dir hilft und dich leitet auf dem Wege, den du gehst. Oh, dass du auf meine Gebote gemerkt hättest, so würde dein Friede sein wie ein Wasserstrom und deine Gerechtigkeit wie Meereswellen. Deine Kinder würden zahlreich sein wie Sand und deine Nachkommen wie Sandkörner. Ihr Name wurde nicht ausgerottet und nicht vertilgt werden vor mir. Geht heraus aus Babel, flieht den Chaldäern. Geht heraus aus dieser Welt, wie es in Offenbarung gesagt wird. Mit fröhlichem Schall verkündet dies und lasst es hören, tragt es hinaus bis an den Enden der Erde und sprecht, der Herr hat seinen Knechten Jakob erlöst. Sie litten keinen Durst, als er sie leitete in der Wüste. Schauen wir. Er ließ ihnen Wasser aus dem Felsen fließen, er spaltete den Fels. Das Wasser herauskam, aber die Gottlosen, spricht der Herr, haben keinen Frieden. Wir sollen im Frieden Gottes und Jesus Christus leben. Titus 1. Schauen wir uns Titus 1 an und die Verse 1 bis 4. Paulus, Knecht Gottes und Apostel Jesu Christi, nach dem Glauben der Auserwählten Gottes und der Erkenntnis der Wahrheit, die der Frömmigkeit gemäß ist, in der Hoffnung auf das ewige Leben, dass Gott, der nicht lügt, der sein Versprechen nicht bricht, verheißen hat vor den Zeiten der Welt. Aber zu seiner Zeit hat er sein Wort offenbart durch die Predigt, die mir anvertraut ist, nach dem Befehl Gottes, unseres Heilands, an Titus, mein rechtes Kind, nach unserem gemeinsamen Glauben, Gnade und Friede von Gott, dem Vater und Jesus Christus, unserem Heiland. Nicht dem Heiligen Geist, nebenbei gesagt. Denn der Heilige Geist ist keine Person. Schauen wir auch Hebräer 13. Hebräer 13. Und Vers 8. Jesus Christus gestern und heute und dasselbe auch in Ewigkeit. Immer gleich. Kein Versprechen, das er jemals gebrochen hat. Er hat es versprochen und er wird es auch einlösen. Johannes 2 oder 1. Johannes 2. Und Vers 25. Und das ist die Verheißung. Das ist das Versprechen, der uns versprochen hat, verheißen hat, das ewige Leben. Christus hat uns das ewige Leben versprochen, wenn wir tun, was er gebietet. Christus sagt, ihr seid meine Freunde, wenn ihr tut, was ich euch gebiete. Hebräer 10 und Vers 23. Hebräer 10 und Vers 23. Er sagt, lasst uns festhalten an dem Bekenntnis der Hoffnung und nicht wanken. Nicht einmal versprechen, ja, ich mach das. Nein, ich mach's doch nicht. Denn er ist treu. Gott, der Vater und Jesus Christus ist treu, der sie verheißen hat. Schauen wir auch eine letzte Stelle in Jeremia 29 und Vers 11. Jeremia 29 und Vers 11. Christus sagt, denn ich weiß wohl, was ich für Gedanken über euch habe, spricht der Herr, nämlich Gedanken des Friedens und nicht des Leides, was sich manche selbst zufügen, weil sie ihre Versprechen brechen, dass ich euch gebe das Ende, das ihr wartet. Die Hoffnung für alle übersetzt ist etwas anders. Denn ich allein weiß, was ich mit euch vorhabe. Ich, der Herr, habe Frieden für euch im Sinn und will euch aus dem Leid befreien. Ich gebe euch wieder Zukunft und Hoffnung. Mein Wort gilt. Sein Versprechen gilt. Die Frage ist immer, gilt unser Wort auch? Gilt das, was wir versprochen haben? Sei es an Gott und Jesus Christus, sei es an die Ehefrau, sei es an einen Freund, sei es an irgendjemanden, sei es an den Nächsten, an einen Arbeitskollegen. Wenn wir etwas versprechen, dann müssen wir es halten. Oder wollen wir kurz vor dem Ende jetzt aufgeben und sagen, oh, ich schmeiß jetzt hin, ich kann jetzt nicht mehr. Und die ganzen Jahre Zeit vergeudet haben? Für nichts? Wir und jeder Einzelne von uns muss sicherstellen, dass wir unser Wort halten, komme was wolle. Wir haben das zu erfüllen, was wir versprochen haben.